Die Härte der Liebe, den nächsten Ernst nehmen. Das Thema ist ja erwachsen aus dem Seminar. Im letzten Jahr, als wir an diese Fragen kamen, wie ist das eigentlich im Umgang mit den Kollegen, mit den Untergebenen, mit den Mitarbeitern, mit dem Chef? Wie stehen wir als Christen mitten in dieser Welt? Und wir wollen ja Christen sein. Dieser junge Mann, von dem uns die Bibel berichtet, der hat es bitter ernst gemeint. Er ist zu dem Rabbi gegangen, der sich in wenigen Monaten, war sein Name bekannt geworden, im ganzen Land. Überall hat man von ihm gesprochen und er hat ihn gefragt, Rabbi, was muss ich denn tun, wie muss ich denn leben, damit ich selig werde, damit ich in den Himmel komme. Es war ihm bitter ernst damit. Und auf die Antwort dieses Rabbi Jesus, der ihm gesagt hat, zunächst musst du gar nichts tun, sondern du musst einfach einmal fahren lassen, hergeben. Nämlich das, worauf du bis jetzt bei aller Frömmigkeit als zweites Sicherheitsnetz dein Leben gegründet hast, nämlich deinen Reichtum. Lass das einmal fahren. Üb Vertrauen ein. Verkaufe alles, was du hast. Er hat es bitter ernst gemeint, dieser junge Mann, aber er war nicht bereit, die Konsequenz zu ziehen. In dieser Begegnung zwischen Jesus und dem reichen Jüngling berichtet uns Markus einmal eine innerste Gemütsbewegung Jesu. Markus 10, Vers 21 heißt es, und Jesus sah ihn an und liebte ihn. Aber er lässt ihn gehen. Als der junge Mann nicht bereit ist, diese Antwort anzunehmen, selber Schritte zu tun, da lässt ihn Jesus gehen. Er liebt ihn. Es wird ausdrücklich festgestellt, ob seiner Ehrlichkeit, ob seines Ernstes. Er liebt ihn, aber er lässt ihn gehen. Das ist das Wesen wirkliche Liebe. Sie zeigt Härte, wo andere in der Affenliebe nachgeben. Alles zudecken, streicheln, übertünchen. Liebe ist ehrlich, hart und ohne jeden Zwang. Er liebte ihn. Darum, so müsste man direkt dazu setzen, darum lässt er ihn in seiner eigenen Verantwortlichkeit und zwingt ihn nicht. Modern ausgedrückt, er versucht auf keine Weise, ihn zu manipulieren. Er lässt ihn seine eigene Entscheidung und Verantwortung. Von dem her wollen wir unser Thema bedenken. Von dem her gestaltet sich, Jesus ist unser Vorbild, von dem her gestaltet sich auch und gerade unsere Begegnung miteinander. Das soll uns ja kennzeichnen. Wenn man fragt, was unterscheidet denn den Christen von allen anderen Menschen, dann unterscheidet ihn zunächst nicht das bessere Tun. Dann unterscheidet ihn nicht die höhere Bildung oder die größere Einsicht oder was man immer nennen mag, sondern das wesentliche Unterscheidungsmerkmal zwischen einem Christen und einem Weltmenschen ist die Antriebskraft. Daran, so sagt der Herr, daran wird man euch erkennen, daran wird man euch unterscheiden können, dass ihr Liebe untereinander habt. Der Jünger Jesu lebt aus der Antriebskraft der Liebe heraus. Das ist die Kennzeichnung und zugleich auch immer wieder unsere Not. Denn die Liebe, die die Bibel bekennt als das Neue, ist zugleich die Aufgabe, die uns immer wieder gestellt ist. Die Liebe, die der Geist Gottes am Glaubenden wirkt, ist radikal wieder unsere natürliche Art. Die Liebe, in der Bibel mit Liebe bezeichnet wird, ist nicht zunächst zu fassen als Gefühl, sondern die ist zu fassen als den konkreten Weg zum Anderen in Selbsthingabe und Selbstaufgabe. Das ist die Liebe, die sich selber hergeben kann und hergeben lernt. Das ist die Liebe Jesu, die Liebe Gottes. Was wird heute mit diesem Wort Schindluder getrieben, Liebe? Und der Liebe willen soll man das oder jenes tun, das ist ideologische Verführung. Wenn wir wirklich einmal sehen wollen, was Liebe ist, dann müssen wir uns mitnehmen lassen auf den Richtplatz vor den Toren Jerusalems und müssen uns hinstellen und anschauen, wie dort einer elend zugrunde geht am Kreuz. Und dort bekennt die Bibel, dort wird das Wesen der Liebe am klarsten, am eindeutigsten, am unwiderlegbarsten erkannt. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Wie sehr, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Das hat nichts mit Streichelliebe zu tun, sondern das ist die völlige Aufgabe Gottes selbst. Gott gibt sich für uns. Wie leben wir in dieser Liebe? Daran wird sich alles entscheiden. In unserem Leben in dieser Welt. Wie leben wir? Ich mache 7 Überschriften. Zunächst wird diese Liebe eingeübt in der brüderlichen Liebe. 1. Überschrift, die Bruderliebe prägt die Leute Jesu. Bevor wir allgemein nach der nächsten Liebe fragen, haben wir zunächst von der brüderlichen Liebe zu reden. Und bevor wir von der Bruderliebe reden, haben wir von der Gottesliebe zu reden. Denn die brüderliche Liebe ist geboren aus der Gottesliebe. Wir sind angezündete, zur Liebe erweckte. Das ist das Neue. Wollten wir das Evangelium, wie es im Alten und Neuen Testament uns bezeugt ist, zusammenfassen, dann ist es tatsächlich zusammenzufassen in dem ganz kleinen, wichtigen Sätzlein: Gott liebt uns. Das ist so radikal umstürzend und wir haben uns so dran gewöhnt. Gott liebt uns. Denke an den Bericht unseres indischen Missionsleiters, wie er in ein Dorf kam. Da war ein alter Mann, die anderen waren alle weg, der Arbeiter drauf der Jagd, und er setzte sich zu ihm und sprach mit ihm und hat ihm das Evangelium bezeugt. Und dieser Mann, der sei völlig perplex gewesen und hätte gesagt, das hat noch nie irgendeiner gesagt, dass Gott, dass irgendein Gott uns, mich liebt. Gegenteil. Religion, gerade in ihren Primitivformen, wie sie dort im indischen Dschungel zu Hause sind, Religion ist Beschwichtigung des Zornes der Götter. Die Religion geht von einem ganz anderen Grundsatz aus. In aller Regel, auch bei den großen Weltreligionen des Islam und des Hinduismus und Buddhismus, die Religion geht davon aus, es ist eine Pflicht des Menschen, Gott ruhig zu halten, ihn abzuwehren. Das Evangelium lautet anders: Gott liebt uns. Darum heißt es 1. Petrus 1, Vers 22, ihr seid wiedergeboren aus dem lebendigen Samen des Wortes und darum zur Liebe erweckt, zur brüderlichen Liebe befähigt. Weil wir Wiedergeborene sind. Das ist im tiefsten der Akt der Wiedergeburt. Das Geschehen von Gott her. Gell, was wir so im Pietismus manchmal abgekürzt unter dem Begriff Bekehrung verstehen, das hat 2 Seiten. Wiedergeburt und Bekehrung gehören engstens und untrennbar zusammen. Bezeichnen wir mit Bekehrung
mehr den entschlossenen Willensakt des Menschen, so ist das nicht das Ganze der Neugeburt,
sondern die Neuschöpfung entsteht aus der Entzündung durch Gott, wiedergeboren. Und zu seiner Geburt kann man nichts tun. Aber diese beiden Akte des Handelns Gottes und der Willensentscheidung des Menschen, dass er Ja dazu sagt, die liegen untrennbar ineinander. Die kann man nicht auseinanderreißen. Es ist auch gefährlich, dass wir uns das wie dreimal klar machen, alles nur auf die Frage der Willensentscheidung zu stellen. Der Pietismus hat hier vorsichtig zu sein, dass wir an dieser Stelle das andere nicht verlieren, dass unsere Neuschöpfung uns im Grunde unverfügbar ist, weil Gott handelt an uns. Er handelt aber gerade, weil der Satz gilt, er liebt uns und weil er das aus Liebe tut, nicht zwangsweise. Und darum ist das Bild nicht genau entsprechend. Keiner von uns wurde gefragt, ob er geboren werden will. Das ging gar nicht. Der Wille war gar nicht da. Beim geistlichen Vorgang der Neugeburt des Menschen wird ein Mensch nicht neu geboren ohne seine Willensübereinstimmung. Dort bricht das Bild der Geburt ein Stück weit. Aber inhaltlich heißt das, wir sind Wiedergeborene, wir sind Bekehrte, wir sind zur Liebe Entzündete. Das ist nun neues Wesenskennzeichen. Will man die neue Art des Jüngers an einem Punkt festmachen, am entscheidenden, ist es der Punkt, er ist fähig zu wirklicher Liebe. Ihr seid von Gott gelehrt, kann Paulus deshalb schreiben, 1. Thessalonicher 4, 9, zur brüderlichen Liebe. Von der brüderlichen Liebe ist nicht Not, euch zu schreiben, denn ihr seid von Gott gelehrt. Das gehört zum Christen. Drei Kennzeichen der brüderlichen Liebe entnehmen wir den biblischen Zeugnissen. Erstens, die brüderliche Liebe sei ungefärbt, schreibt der Petrus in 1. Petrus 1, 22. Was heißt das? Sie sei ungefärbt. In der wörtlichen Übersetzung müssen wir sagen, durchsichtig. Eindeutig. Das heißt, die brüderliche Liebe macht mich durchsichtig für den anderen. Als Christen begegnen wir einander so, dass der andere nichts hinter meinen Worten suchen muss. Dass er nicht diese tausenden, abertausend komplizierten Gedankengänge, was meint er denn wirklich? Wenn er so ausdrückt, was sagt er denn im Grunde, was will er denn? Sondern wir sind füreinander durchsichtig. Der Heiland sagt es viel einfacher noch. Er sagt, eure Rede sei ja, ja oder nein. Das ist Durchsichtigkeit. Wir begegnen einander so, wie wir sind und denken und fühlen. Sonst stirbt die Liebe ab. Unverstellt. Das ist brüderliche Liebe. Zweites Kennzeichen der brüderlichen Liebe, mit einer kurzen Mahnung des Paulus aus Römer 14 ausgedrückt, nehmet einander an. Die brüderliche Liebe, eingeübt in der Gemeinde Jesu Christi, kann den anderen gelten lassen. Der Bruder ist mir nicht Mittel zum Zweck, sondern ist mir gegenüber. Das ist die eine Seite, und die andere Seite, die fällt uns oft ganz arg schwer. Sie können das jetzt sofort selber mit übertragen auf den Bereich der Arbeitswelt. Ich werde die Konsequenzen nachher ziehen. Die brüderliche Liebe freut sich an den Stärken und Begabungen des anderen und lässt ihn gelten. Es hört sich gut an, ist aber ganz arg schwer. Das ist ganz arg schwer. Das hemmt viel Mitarbeit, gerade auch in der Gemeinde, in diesem Bereich sind wir jetzt. Dass ich den anderen gerade in seinen Stärken gelten lasse. Weil es doch so ist, wo der andere in seiner Begabung und in seiner Stärke
mitarbeitet, da gerade ich automatisch ins Nebenlicht. Und das verträgt der natürliche Mensch nicht. Der natürliche Mensch drängt immer auf den Mittelpunkt. Darum lässt er in aller Regel den anderen gerade nicht in seinen Stärken gelten, sondern er schanzt ihm Aufgaben zu, auch in der Gemeinde, wo seine Begabung gar nicht so zum Tragen kommt.
Denn es gibt Spannungen unter Pfarrern, die sonst der Theologie und in der Lehre und im Leben, da sind die ein Herz und eine Seele. Und nun sind sie in einer Gemeinde, dann hat der eine vielleicht eine gute Begabung für die Predigt. Die Kirche ist bei ihm voller wie beim anderen. Schwer. Die schwer, das ohne dass es Spannungen gibt, durchzuhalten. Brüderliche Liebe zu üben. Da werden dann Tricks angewandt. Dann wird dann in der Kirchengemeinderatssitzung beschlossen, ja, der sollte am besten zuständig sein für die Altenarbeit. Das soll er ausführlich traktieren. Das kommt vor, so gehen die Dinge. Unter dem Deckmantel einer gelebten und geübten Bruderschaft. Ja, du bist doch sehr gut geeignet, die Altenarbeit in die Hand zu nehmen. Dort glänzt er nicht mehr. Ist auch nicht seine besondere Begabung. Den anderen in seinen Stärken gelten lassen. Annehmen, fördern, einsetzen. Brüderliche Liebe. Drittes Kennzeichen der brüderlichen Liebe, wieder mit Paulus, jetzt aus dem Galaterbrief. Es ist ein Thema des Paulus, die brüderliche Liebe. Er sagt dort in dieser uns allen bekannten Mahnung, einer trage des anderen Last. So werdet ihr das Gesetz Christi erfüllen, und das Gesetz Christi heißt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet. Einer trage des anderen Last. Das heißt, den anderen nicht loslassen in seinen Schwächen. Ihm das nicht ständig unter die Nase reiben. Gell, die brüderliche Liebe macht mit diesem Wissen ernst, wir sind alle miteinander, die wir Brüder und Schwestern im Glauben sind, eine Gemeinschaft von Sündern. So wie wir jetzt zusammen sind, jeder von uns. Wenn wir alle wiedergeboren sind, muss doch dieser zweite Satz dazu gesagt werden, wir sind alle Sünder. Der alte Mensch ist mit der Wiedergeburt nicht ein für alle Mal tot. Der steht ständig sprungbereit und reizt und lockt uns von diesem neuen Weg weg und wird uns oft und oft überwältigen. Der Unterschied ist nur, dass wir jetzt nicht mehr, so sagt es einmal Fritz Grünzweig, nach Fahrplan sündigen, sondern dass Sünde Unfälle sind in unserem Leben. Nicht mehr fahrplanmäßig geschieht. Aber Sünder sind und bleiben wir. Dort beginnt die Schwärmerei, wo der alte Mensch geleugnet wird. Dort beginnt die Verführung, wo für den Wiedergeborenen die Sünde verneint wird. Da bewährt sich und zeigt sich brüderliche Liebe, dass wir das miteinander festhalten, durchhalten, wir sind Sünder. Brüderliche Liebe kann deshalb vom anderen im Grund nicht enttäuscht werden. Sie hat einen langen Atem. Sie rechnet immer damit, dass unter uns die Sünde am Werk ist. Denn es hat ganz konkrete Ausformungen, wie wir bei unseren Sitzungen oder sonstigen, wo wir zusammentreffen, genau merken, dass den anderen jetzt keine guten Motive treiben. Sollen wir deshalb alles verurteilen, sauer werden, die Gemeinschaft abbrechen? Die brüderliche Liebe hält den anderen fest, gerade in seinem Versagen, nicht loslassen. Nehmet einander an, das ist sogar ein rechtlicher Ausdruck gewesen, der jetzt ergänzt ist durch einer trage des anderen Last. Nimm ihn mit auf dem Weg, lass nicht los. Für Jesus ist die brüderliche Liebe Gebetsbitte in seinem letzten Gebet, Johannes 17, Vers 26, dass die Liebe, so wie sie zwischen mir und dir, Vater, ist, auch in ihnen sei. Und sie ist das entscheidende Kennzeichen des Christen. Johannes 13, 34, daran wird man euch erkennen, dass ihr Liebe untereinander übt. Die Bruderliebe prägt die Leute Jesu. Zweite Überschrift. Gelebte Bruderliebe strahlt aus. Petrus führt diesen Gedanken fort, 2. Petrus 1, Vers 7, wenn er sagt, und übet in der brüderlichen Liebe allgemeine Liebe. Daraus erwächst sie. Brüder und Schwestern, die Nächstenliebe, die heute so viel traktiert wird, hat ihre Wurzel in der geübten Bruderliebe. Ohne geübte Bruderliebe gibt es keine durchhaltende Nächstenliebe. Biblische Grundlinie. Ganz direkt gesagt, du brauchst überhaupt dir nicht einzubilden, du könntest in deinem Betrieb als Christ leben und lieben, wenn du nicht verankert bist in einer christlichen Gemeinde, in der brüderlichen Liebe eingeübt bist, dann geht's mit der Nächstenliebe dreimal nicht. Von der Einübung in Liebe, in der brüderlichen Liebe, strahlt das hinaus in die Welt, in unser tägliches Leben. Es darf nicht getrennt werden. Sonntags bin ich ein Christ. Da lebe ich in der Einigkeit der Gemeinde und ab Montagmorgen geht's zu seinem anderen Rohr. Nein, das hängt unmittelbar ineinander. Ohne die geübte brüderliche Liebe gibt's keine Nächstenliebe. Ohne dass ich verankert bin in der Gemeinde, bin ich fruchtlos in der Welt. Das ist der Zusammenhang. So viel werde ich auch in meinem Beruf, in meiner Position, im Umgang mit meinen Mitarbeitern, Untergebenen und Vorgesetzten Strahlkraft haben, wie ich in der Gemeinde der Brüder eingeübt bin. Christliches Leben, Leben mit Jesus, ist gar nie ein individueller Vorgang. Gar nie. Was nur auf mich ankommt. Sondern ist immer verankert in der Gemeinde. Das macht Paulus wunderbar deutlich, wenn er sagt, es geht um den Leib Christi. Und wir sind Glieder am Leib. Der Herr benutzt das Bild, Johannes 15, vom Weinstock und den Reben. Eine Rebe, die abgeschnitten ist, verdorrt. Ein Glied, das vom Leib getrennt ist, ist tot. Christsein heißt eingebunden sein, eingefügt sein in den Leib und von diesem Leib her handeln. Darum heißt es in Apostelgeschichte 2, 47, als zunächst das Leben der Gemeinde beschrieben wurde, sie sind in den Häusern hin und her, sie hatten alles gemeinsam, teilten aus, je nachdem einer in Not war, und dann heißt es, und sie hatten Gnade bei dem ganzen Volk. Das hat weitergestrahlt. Die gelebte, geübte, brüderliche Liebe in der Gemeinde. Das ist unser Problem heute. Brüder und Schwestern, ich habe den Eindruck, dass wir deshalb an dieser Stelle so bitterschwer tun. Weil wir die Einübung brüderlicher Liebe im engsten Kreis der Gemeinde oft so lau ansehen und gar nicht mehr üben weithin. Weil unsere Gemeinschaften und Gemeinden Kälteräume geworden sind. Ich war ja jetzt im Auftrag von Licht im Osten für einige Zeit der Sowjetunion. Da ist mir das jedes Mal neu, wenn man in solch eine Gemeinde kam, ist mir das entgegengeschlagen wie Wellen, Wellen der Herzlichkeit. Gell, wir Schwaben sind ja ein bisschen reservierte Leute und gemurmeltes Grüß Gott und möglichst ein bisschen auf Abstand. Das bleibt man auch christlich oft. Sehe ich an der Kirche, wenn der Gottesdienst beginnt, Sonntagmorgens in vielen schwäbischen Gemeinden, ja, da sitzen die in weiten Abständen. Da fängt jeder eine neue Bank an, statt dass man aufeinander zugeht. Ist auch in einer schwäbischen Wirtschaft so. Können Sie an sich selber feststellen, wenn Sie reinkommen in eine Wirtschaft zum Essen, Sie suchen immer zuerst einen freien Tisch. Wo ist ein Tisch frei? Und dort setzt man sich hin. Und wenn es gar nicht anders geht und der Hunger zu arg nagt, dann fragt man so, ist hier noch ein Platz frei? Aber es ist schrecklich peinlich, dass man da dazu sitzen muss. Und dort kamen wir in die Gemeinde. Man wurde kurz gefragt, wer sind Sie? Und dann haben die angefangen und einer nach dem anderen hat einen in den Arm genommen und abgeküsst. Da steht man zunächst sehr komisch da. Aber man kommt hinein, man muss nur einüben. Das ist schon von den äußeren Formen her etwas ganz anderes. Es mag auch mit der russischen Mentalität sicher zusammenhängen, aber ihnen fällt das Einüben dieser brüderlichen Liebe schon von den äußeren Formen her offensichtlich leichter. Und man fühlte sich sofort wohl in diesen Gemeinden. Und man ging nachher nicht einfach auseinander, sondern man blieb, solange es irgendwie möglich war, zusammen. Wir sind zum gemeinsamen Essen und all diesen Dingen. Die brüderliche Liebe will konkret gelebt sein und nicht immer da droben drin. Was hat das für einen Sinn, wenn ich sage, ich habe die Brüder lieb und begegne nie einem richtig? Gelebte Gemeinschaft. Das ist die Weiterstrahlkraft. Von dort her die Welt, unsere kalte Gesellschaft heute. Wir sind eine ganz kalte Gesellschaft nach Nützlichkeitserwägungen geworden. Unsere kalte Gesellschaft, unsere kalte Wirtschaft wartet auf Strahlkraft. Die haben wir nicht aus uns selber, sondern aus der Einübung in die brüderliche Liebe. Darum jetzt der dritte Satz, die dritte Überschrift, die Nächstenliebe. Jetzt sind wir von der Bruderliebe zur Nächstenliebe weitergeschritten. Die Nächstenliebe ist missionarisch. Sie ist nicht zweckfrei. Sie sucht, den anderen zu gewinnen. Nächstenliebe aus humanitären Gründen, die bleibt oberflächlich. Die ist sehr leicht enttäuschbar. Ich erinnere mich, als wir dort in Nepal waren, zu Besuch bei Bruder Kalthoff in seiner Arbeit, dann hat er uns einmal einen Nachmittag mitgenommen zu einem Treffen mit deutschen Entwicklungshelfern, die in Nepal gearbeitet haben. Es waren ungefähr 20 Leute, die gerade zu einer Tagung versammelt waren. Wir haben dann so rumgefragt, ich habe nicht einen einzigen getroffen, der nicht bitter enttäuscht gewesen wäre von seiner Arbeit. Nicht einen einzigen unter diesen 20. Und einige haben das so geschildert und haben gesagt, wenn Sie wüssten, mit welchem Enthusiasmus wir rausgegangen sind und mit welchen Motiven der Hilfe, des Humanismus und des alles, wir sind schnell enttäuscht worden. Das hat überhaupt keinen Sinn. Zwei Entwicklungshelfer hatten, so wie unsere jungen Leute das manchmal tun bei der Bundeswehr, wenn sie am Schluss die Dienstzeit noch zählen, Zentimeterbänder, wo sie jeden Tag einen Zentimeter abgeschnitten hatten, bis ihr Vertrag vorbei war, dass sie wieder heim können. Wir haben gesagt, hat überhaupt keinen Wert, mit den Leuten hier zu arbeiten. Da haben wir denen in mühseligster Arbeit und Anleitung gezeigt, wie es geht, ein bisschen Hygiene zu halten. Die Ursache für viele Krankheiten in diesem unterentwickelten Land. Und dann sind wir eine Woche auf Urlaub gegangen. Und bis wir zurückkamen, war zum Beispiel die ganze Wasserversorgung wieder kaputt. Alles kaputt. Dann haben wir nochmal angefangen. Der Schwung war noch da. Und es ging alles wieder gleich. Wir drehen den Rücken und wir machen gerade weiter wie vorher. Das hat mir sehr viel zu denken gegeben. Eine Nächstenliebe, aus welcher Motivation auch immer, wenn sie nicht aus der brüderlichen Liebe gespeist ist, hält nicht durch. Oder ist vielfach Nächstenliebe unter dem Deckmantel der Eigensucht. Das gibt es auch. Die Nächstenliebe ist missionarisch. Das ist die Jesusart. Da heißt es in Matthäus 9, ab Vers 36, als er das Volk sah, da jammerte ihn. Da jammerte ihn. Da brach diese Liebe in ihm auf mit der ganzen Macht sogar des Gefühls. Wörtlich heißt es, da jammerte ihn, da drehten sich ihm die Eingeweide um. So hat Jesus die Not seines Volkes gepackt. Brüder und Schwestern, unsere Motivation zur Nächstenliebe ist die Retterliebe. Das ist keine gute Motivation gegenüber meinen Kollegen oder gegen meinen Untergebenen, wenn ich sage, ich gehe mit ihnen freundlich um, damit sie ein Leistungsmaximum bringen. Da wird unter dem Mantel der Liebe der andere manipuliert. Oder motiviert, wir reden nachher drüber. Unsere Motivation, die entscheidende, ist die Retterliebe. Auch im Geschäftsleben. Das heißt, wir können keine Trennung machen. Dass wir den anderen mit den Augen Jesu sehen. Es gibt keinen Grund, keinen irgendwie einsehbaren Grund, warum wir im Geschäftsleben darüber schweigen sollten, dass ein Mensch ohne Gott verloren geht. Denn das ist ja der eigentliche Antrieb. Daraus wächst diese Retterliebe, dass ich genau weiß, von der Schrift her weiß, dass das der Antrieb ist, ein Mensch ohne Jesus geht ewig verloren. Wenn ich das im Auge habe, in der Begegnung mit dem anderen, wie kann ich noch schweigen? Wie kann ich noch schweigen? Wir erleben heute eine Lahmlegung überhaupt des missionarischen Zeugnisses und damit eine Abflachung und Oberflächlichkeit der Liebe ohnegleichen. Die heutige Theologie, die in weiten Teilen auskommt, ohne die biblischen Aussagen vom Gericht Gottes, ist im letzten und tiefsten Grunde eine Verneinung der Liebe Gottes. Dort ist der Angriff. Eine Theologie, die nichts mehr weiß vom Verlorengehen, die nichts mehr weiß von dem, dass Gott richten wird, nimmt die Liebe Gottes nicht ernst, sondern macht sie zur Handelsware, zur oberflächlichen Liebe, zur beliebigen Liebe. Da wird die Liebe Gottes nicht mehr ernst genommen, denn die Liebe gibt Raum zur Entscheidung, zieht aber die Konsequenzen. Die Gottesliebe ist hart, ganz hart. Wenn die Gottesliebe sagt Nein zu einem, der sich nicht entzünden lässt. Es ist die Härte der Verkündigung der Liebe Gottes. Wer nicht eingeht auf die Liebe, geht verloren. Diese Frage geht es letztlich. Was fange ich mit einem Gott an, der dann doch mehr oder weniger ausrechenbar ist? Was soll das sein? Am Schluss werden doch alle gerettet. Es kommt überhaupt nichts aufs Leben an. Ja, dann ist das Leben in seinem Grund entwertet. Nein, Gott misst uns als Person in dieser Spanne, die er uns schenkt, solche große Person bei, dass er auf unsere Entscheidung eingeht. Das ist Liebe. Wie der Fritz Grünzweig, er hat ja dieses eindrückliche Beispiel aus dem Rechtsleben geprägt. Wenn ein römischer Bürger seine Sklavin heiraten wollte und zur anerkannten Ehefrau machen wollte, dann konnte er das, aber nur unter einer Bedingung. Er musste sie zunächst bedingungslos freigeben. Und wenn sie dann als Freie Ja gesagt hat, dann anerkannte der Staat die Ehe als gültige Ehe. Zur Liebe gehört die Freiheit. Vergibt Gott uns frei unter der Verkündigung seiner Liebe zu Menschen, geschieht zunächst einmal eine Befreiung. Und dann können wir Ja oder Nein sagen. Das kann der Mensch nicht jederzeit. Aber unter dem verkündigten Wort. Das ist die erste Qualität des Evangeliums. Es schafft Freiraum zur Entscheidung. Wo ich diesen Freiraum nicht mehr einräume, gar nicht mehr brauche, weil es auf die Entscheidung nicht ankommt, habe ich die Liebe Gottes im Tiefsten entwertet. Habe ich Gott zu einem Zwingherrn gemacht, der da selig macht, alle, ob sie wollen oder nicht. Und das tut er nicht. Das tut er nicht. Wir beobachten das im Augenblick auch unter unseren Studenten in Tübingen. Es ist uns heute viel gefährlicher als die Wogen der Bibelkritik. Nun, diese theologischen Ausläufer in den Blick zu bekommen. Weil da kommen die Verantwortlichen eines Gemeinschaftsverbandes und bitten um ein Gespräch im Bengelhaus und dann sagen sie, Brüder, wir haben große Sorgen, wir haben jetzt einige eurer Vikare gerade von der vorletzten Promotion und der letzten kennengelernt, die predigen keine Bekehrung mehr. Und als wir nachgefragt haben, haben sie gesagt, ja, es sind doch alle geliebt. Das sind unsere Tübinger Professoren, Moltmann, Jüngel. Dort kommt das her. Dort kommt das her. Beide sind überzeugte Barth-Schüler von der Barth'schen Verneinung des Gerichts. Die Barth'sche Theologie ist letztlich ein Angriff gegen die Liebe Gottes. Und so wirkt sie sich heute aus. Und das ist schlimm. Das ist ein Unsinn, wenn man sich das einmal klar macht. Wenn man nämlich diese theologischen Linien aussieht, dann kommt das am Schluss drauf heraus, dass Gott mit dem Stecken alle, ob sie wollen oder nicht, ins Paradies reintreibt. Und wer nicht rein will, den zieht er dann noch an den Haaren rein. So gerade nicht. Es gibt keine Dampfwalze der Gnade, die alle plattwalzt, ob sie wollen oder nicht, sondern Gott ruft jeden Einzelnen persönlich und wartet auf seine Entscheidung. Das ist den Nächsten ernst genommen. Können wir sofort jetzt wieder übertragen. Dass ich den anderen achte in seiner Selbstständigkeit. Nächstenliebe manipuliert nicht. Vierte Überschrift. Die Nächstenliebe beginnt im Fürgebet. Paulus schreibt 1. Timotheus 2, Vers 1, die folgenden, darum ermahne ich, dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung für alle Menschen. Dort wird die Nächstenliebe zunächst einmal ihr Feld der Betätigung haben. Vor allen Dingen, vor allem anderen, zuerst. Dass man tue bitte, das griechische Wort, das hier steht, deesis, wir müssten so übersetzen, dass wir übereinstimmen mit dem Willen Gottes. Der wird genannt im 1. Timotheusbrief im gleichen Kapitel, 3 Verse weiter, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Das ist unsere erste Bitte. Das ist unser erstes Interesse, das ist unser erster Antrieb in der Begegnung mit dem Nächsten, dass er gerettet werde. So stimmen wir überein mit dem Willen Gottes. Ob das nun in der Begegnung, in der Freizeit oder im Berufsleben ist, das steht zunächst einmal völlig dahin. Lassen wir uns von diesem missionarischen Retterwillen treiben. Dass man tue vor allen Dingen Bitte, Gebet, das griechische Wort heißt flehentliches Gebet, das uns ernst ist damit. Nicht so oberflächlich, dass wir sagen, Herr, du siehst die Not der ganzen Welt, hilf du auch, Punkt. Das macht unsere Gebete schal und bringt sie zum Erliegen. Je allgemeiner wir beten, umso oberflächlicher und stockender wird unser Beten. Hilf auch allen Hungernden in der ganzen Welt. Nein, flehentliche Bitte ist informierte Bitte. Direkte Frage, steht eigentlich auf deinem Gebetszettel, stehen da deine Kollegen drauf? Stehen deine Vorgesetzten drauf? Stehen deine Untergebenen drauf? Wie willst du erwarten, dass du Zugang zu ihnen findest? Der Zugang zum anderen geht über das Gebet, nicht durch unser Handeln. Denn das Herz des Menschen ist dem anderen völlig verschlossen. Ich habe kürzlich den Satz gelesen, für den Christen ist das Verhältnis zum Nächsten ein Dreiecksverhältnis. Es geht über Gott. Es geht über ihn. Dass wir es wirklich ernst meinen, flehentlich, informiert und individuell für den anderen beten. Nach einem Vortrag kam eine ältere Dame und hat sie gesagt, ich habe einen Gebetszettel, da stehen 14 Leute drauf, unter anderem stehen auch sie drauf, ich bete täglich für sie. Ich habe mich bedankt und dann hat sie gesagt, aber wissen Sie, ich habe jetzt eine Frage. Ich bin manchmal morgens so schwach und kann kaum aufstehen und finde nur ganz kurz Zeit zum Gebet. Und dann tue ich es halt so, dass ich so sage, Herr, du weißt, was meine 14 heute brauchen, gib sie ihnen auch. Darf man das? Dann habe ich gesagt, selbstverständlich dürfen Sie das, wenn Sie nicht mehr die Kraft haben, alle 14 Namen, die der Herr Ihnen aufs Herz gelegt hat, namentlich zu nennen, können Sie es auch manchmal pauschal nennen. Aber das ist dann wenigstens eine Begründung, man hat nicht mehr die Kraft dazu. Wir haben gar nicht den Willen dazu. Dass man vor allen Dingen tue, Bitte, Gebet, für Bitte, wörtlich heißt das griechische Wort, das hier steht, Audienz beantragen, Fürsprache einlegen. So wie das der Abraham vorgelebt und vorgeübt hat. Er hat nicht gesagt, Herr, endlich geschieht da was. In dem Sodom und Gomorra, da geht's zu. Da graust einem, da stehen mir die Haare zu Berge. Endlich greifst du ein und machst mal was. Sondern er sagt, Herr, wenn 50 dort wären, würdest du verschonen? Das Amt des Fürbitters, die Not, die Schuld, die Sünde, das anwachsende Böse in Sodom und Gomorra, die lassen Abraham sich nicht freuen, dass endlich das verdiente Gericht kommt, sondern er erbittet Verschonung. Die anwachsende Not in unserem Volk, das anwachsende, ausufernde Böse in der Begegnung mit dem anderen, in meinem Betrieb, in unserem Volk, was ruft das in mir für Reaktionen hervor? Dass ich sage, das sollte Gott mal mit dem Hammer dreinschlagen. Da lasse ich mich treiben von dieser Retterlichkeit. Endliche Audienz beantragen und dann schließlich Danksagung für alle Menschen. Der Preis und das Lob der Gnade Gottes, die nicht eingeschränkt ist. An unserem Danksagen erkennt man, wie viel wir Gott zutrauen.
Christen beten. Ihr Verhältnis zum Nächsten, ihre Nächstenliebe geht über den Bogen des Himmels.
Anders ist der Zugang zum Nächsten nicht möglich. Eine Frau erzählt mir, seit ich Christin geworden bin, habe ich mir etwas angewöhnt. Und was sie sich angewöhnt hat, empfehle ich jedem zur Nachgewöhnung. Wenn sie sich im Gespräch mit einem anderen oder einer anderen aufregt, dann sagt sie, dann spreche ich immer ganz schnell ein kurzes Fürbittegebet für diese Person. Und dann bleibt mir mancher Satz im Hals stecken. Das bekannte schwäbische Originalpfarrer Flattich, der hat sich ja da eine Angewohnheit angewöhnt, die empfehle ich jetzt nicht zum Nachgewöhnen. Er hat fast nach jedem Satz im Gespräch mit jemandem, wenn er im Gespräch war mit jemand, gesagt, da han ich doch jetzt und. Immer diesen schwäbischen Ausdruck, da han ich doch jetzt und. Das war ein reines Füllwort. Und diese Pausen hat er benutzt, um selber kurz zu beten. Er hat kein Gespräch geführt, wo das sich x-mal drin vorkam. Es hat die Leute furchtbar gestört. Dass er immer das eingeschoben hat, um gesammelt zu sein und nicht unvermutet loszuplatzen. Er wollte den anderen ernst nehmen. Für uns heute heißt das weithin, dass wir im Gespräch auch schweigen können. Das ist eine der Konsequenzen. Zuhören können. Die große Kunst heute ist zuhören. Wo ich mit Gott über einen anderen rede, kann ich dann mit dem anderen reden. So geht der Weg. Unser Fürgebet zeigt drei Dinge an. Es zeigt A an, ob mir der andere wirklich wichtig ist. Es zeigt B an, ob wir willens sind, auf ihn zuzugehen. Und es zeigt C an, ob wir Gott zutrauen, dass er Frucht aus unserer Begegnung mit dem anderen erwachsen lässt. Auch für unser Beten gilt, Gott gibt uns nichts zwangsweise. Er lässt sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. An unserem Beten erkennt der Herr unsere Bereitschaft zu dienen. So beginnt Nächstenliebe. Wo wir für unsere Kollegen, für den Chef, für die Untergebenen beten, wird sich das Verhältnis ändern. Das fängt bei mir an. Fünfte Überschrift, von dem ausgehend, die Nächstenliebe nimmt den anderen ernst. Mir steht jetzt eine zugespitzte Begegnung vor Augen. In der Nacht, bevor der Herr gefangen genommen wurde, die letzte Begegnung zwischen Jesus und Judas. Wie nimmt er diesen Judas ernst? Er spricht ihn noch einmal an. Er weist ihn auf die Konsequenzen seines Planes hin. Er umwirbt ihn noch einmal in gewinnendster Liebe. Das wurde nur dem Ehrengast beim Festmahl zugestanden, dass er den Bissen in die gleiche Schüssel tauchen durfte. Das hat der Judas getan, der mit mir den Bissen eintaucht. Er wollte ihn da nicht beschämen. Er wollte ihm noch einmal höchste Ehre erweisen, ihn gewinnen, von seinem Plan und Vorsatz zurückhalten. Jesus, nimm den Judas in dieser zugespitzten letzten Begegnung völlig ernst. Er übt keinerlei Zwang aus, aber dann auch in ganzer Härte. Als der Judas seine Entscheidung getroffen hat, da geschehen zwei Dinge. Da heißt es einmal, und der Satan fuhr in ihn. Das war nicht vorher. Und es heißt zum Zweiten, dass Jesus zu ihm sagte, was du tust, das tue bald.
Er hat den Judas nie abgeschrieben. Ich denke an die Begegnung vorher, als der sich aufregt drüber bei der Salbung in Bethanien, hat Jesus nicht bei sich gedacht, ist eh Hopfen und Malz mit dem verloren. Er wusste, was in seinem Herzen gärte. Er hat gesagt, Judas, am besten ist, packst dein Sächli und gehst. Wir kommen nicht mehr miteinander aus. Nein, er antwortet ihm ganz ruhig. Arme habt ihr alle Zeit bei euch. Judas, das Entscheidende ist, mich habt ihr nicht alle Zeit bei euch. Er nimmt ihn ganz ernst. Er nimmt zum Beispiel einen Petrus ernst. Völlig ernst. Unter dieser Überschrift, wie Jesus Menschen ernst nimmt und ohne jeden Zwang in ihren eigenen Weg hineinruft und zu sich herruft, müssen wir einmal Johannes 21 lesen. Jesus ist nicht einfach über den Verrat und die Verleugnung des Petrus hinweggegangen und gesagt, ja Mensch, das kann ja jeden Mal passieren. War eine zugespitzte Ausnahmesituation, da mitten im Hof beim Hohepriester, sie hätten den ja auch packen können, schwamm drüber. So machen wir es oft. Ja, schwamm drüber. Keinen Schwamm drüber. Aber auch nicht in bitterster Beschämung. Zunächst einmal eine ellenlange Strafpredigt. Petrus, du Maulheld, und wie ist's gekommen, dem alles nochmal reingerieben, kräftig Pfeffer reingestreut in die Wunde. Sondern er nimmt ihn ernst. Und so wie er dreimal absagte, stellt er ihm dreimal die Frage nach der Liebe. Jesus nimmt einen Thomas ernst. In all seinen Zweifeln, da ist uns der Thomas kein Vorbild. Der glaubt nicht. In seiner ewigen, zweigeteilten Art, bevor ich nicht meine Hände reinlegen kann. Da sagt Jesus nicht als erstes Wort, Thomas, selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Sondern er kommt und sagt, Thomas, hier bin ich, leg deine Hände hinein, triff deine Entscheidung, prüf selbst nach, überwinde das, was du für Vorbehalte hast. Die Nächstenliebe nimmt den anderen ernst. Wollen wir gleich einmal geschwind konkret jetzt hinüberspringen. Wie sieht das aus in meinem Betrieb, in meinem geschäftlichen Leben? Ich meine, man könnte, jetzt, ich muss nachzählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ja, die Zahl der Vollendung, 7 kurze Grundlinien aufstellen. A, wie nehme ich den anderen ernst? Dass ich ihn bewusst wahrnehme. Das Erste. In seiner Person. Gell, das gibt's auch unter uns Christen. Kürzlich habe ich mich mal bei einem ganz lieben Bruder, den ich sehr schätze, aber ich habe mich einfach beklagt. Ich habe gesagt, du, jetzt reicht's mir. Jetzt hast du mich innerhalb von 4 Jahren zum dritten Mal gefragt, ob ich verheiratet bin. Und hast dich auch noch dazu beklagt, als ich ja geantwortet habe, du habest meine Frau noch nie gesehen. Dabei waren wir 2 Mal bei dir in der Wohnung. Wir haben einen ganzen Abend zusammen verbracht. Und wenn du jetzt noch einmal fragst, ob wir schon Kinder haben, dann rede ich nicht mehr mit dir über das. Der fragt es dauernd. Aber das geht da rein, wenn ich antworte, und sofort daraus. Und wenn wir uns dann wieder treffen, fragt er es wieder. Ja, da fühle ich mich nicht mehr ernst genommen. Der nimmt überhaupt nicht wahr, sondern das ist eine oberflächliche Höflichkeit, die verletzt. Den anderen wirklich ernst nehmen aus der Liebe heraus, heißt ihn bewusst wahrnehmen. Das heißt zum Zweiten, ihn persönlich kennen. Zumindest die, mit denen ich täglich zu tun habe. Das ist die Not in unserem Wirtschaftsleben weithin, dass der andere nur eine Nummer ist. Dass er nur gefragt ist in seiner Leistungskraft, als Mittel, aber nicht in seiner Person. Ich sollte von meinem Kollegen, von meinem Untergebenen, mit wem ich alles zu tun habe, schon Bescheid wissen, wie es in seinem Lebensumkreis aussieht. Nicht bis in die intimsten Einzelheiten, gewiss nicht. aber so, dass ich in meinem Bewusstwahrnehmen ihm zu verstehen gebe, du interessierst mich auch außerhalb des Betriebs. Wie geht es deiner Frau? Ich habe aus dem Antrag gesehen, dass sie krank ist. Was ist das für eine Krankheit? Können wir irgendwie ihnen behilflich sein? Den anderen bewusst wahrnehmen, indem wir ihn persönlich wahrnehmen. Das ist ganz wichtig. Dritte Linie. Du hast ganz einfach, solches Bewusstwahrnehmen, persönlich wahrnehmen, kann nur geschehen, wenn ich zuhören kann. Zuhören kann. Lass den anderen doch ausreden. Auch im geschäftlichen Umgang miteinander. Zuhören können. Das ist die wichtigste Tugend überhaupt, die unter uns wieder eingeübt werden muss, wenn unsere, geschwollen gesagt, unsere Kommunikation wieder funktionieren soll. Zuhören können. Lesen Sie einmal nach in den Evangelien, wie Jesus zuhören konnte. Die Pharisäer, die Schriftgelehrten, durch die Einzelnen ihre Anfragen vorgetragen haben. Jesus konnte zuhören. Vierte Linie, dass wir den anderen ermuntern. Um ihn ernst zu nehmen, dazu gehört auch, dass wir ihn anerkennen. Das ist jetzt die Ableitung von dem anderen. Nehmet einander an, lasst euch in euren Stärken gelten. Das gilt ganz direkt bis hinein in unsere Nächstenliebebeziehungen. Dass ich den Mitarbeiter an den Starkpunkten seiner Mitarbeit immer wieder ermuntere. Da kommt jetzt das, was Sie vorher gesagt haben. Das wird den Effekt mithaben, dass er in ganz anderer Motivation im Betrieb mit drinsteht. Wenn ich einem immer an seinem Unvermögen rumrede, das sind schon rein psychologische äußere Vorgänge. Und die Bibel ist das beste Psychologiebuch überhaupt. Sie weiß, wie Mitmenschlichkeit glückt, aus welchen Wurzeln das kommen muss. Wo ich einen anderen, darf ich es einmal wieder geschwollen ausdrücken, emotional stütze, das ist der Loben. Da wird sich seine Person entfalten. Das ist wie das Gießen der Blumen. Das müssen wir uns auch als Eltern sagen. Manche haben ja den Aufkleber am Auto, hast du dein Kind heute schon gelobt? Man muss sich manchmal wirklich fragen. Man muss sich das einmal zusammenzählen, wie oft man sein Kind ermahnt. Da vergisst man das Loben leicht. Das ist aber unser fünfter Punkt. Das gehört genauso dazu, dass ich Fehler offen anspreche. Das hat ein Mensch genauso nötig. Das vergiftet das Klima des Miteinander. Wenn der andere das merkt, er verdeckt, er überdeckt. Das erzeugt in ihm sogar ein Klima der Furcht. Irgendwann kriege ich es doch aufs Brot geschmiert. Offen ansprechen. Das hat mir in der Zusammenarbeit mit Walter Klach, da habe ich ganz arg viel gelernt in diesen ersten Jahren, von 73 bis 76 im Bengelhaus, da konnte es vorkommen, dass er mich angefahren hat wie eine Lokomotive. Und hat mir da Dinge an den Kopf geworfen, und dann haben wir da geschwind drüber gesprochen und dann war das vorbei. Da habe ich keinerlei Bedenken haben müssen, irgendwann im nächsten Monat bei irgendeiner Gelegenheit kommt das wieder. Es kam nicht mehr, gesprochen und vorbei. Das ist ganz arg wichtig. Ich erzeuge sonst beim anderen eine Furcht, so wie bei einem Kind, wenn es was gebosket hat und es kommt nicht heraus. Kommt nicht heraus. Es wird immer verdruckter und hat Angst vor der Entdeckung.
Fehler offen ansprechen. Dazu gehört dann das andere, bei welchem Punkt sind wir?
6, dass ich eigene Fehler eingestehe.
Eigene.
Wir denken immer, das darf man nicht.
Doch, das darf man. Auch als Chef.
Eigene Fehler eingestehen. Was macht zum Beispiel solche Vorgänge, wie das, was da bei den Großfirmen AEG und so in Tübingen war, als sie vor dem Bankrott standen, was macht das so ungeheuer schmerzhaft? Dass zum Beispiel das Management an keiner Stelle auch nur im geringsten einen Flecken auf seine weiße Weste kommen ließ. Immer behauptet hat, sie sei absolut nicht schuld. Ich habe manchmal den Eindruck, wenn man so unseren Politikern zuhört, je höher sie droben sind, umso besser sind sie. Die machen gar keine Fehler mehr. Und das erschüttert das Vertrauen zutiefst. Es erschüttert das Vertrauen. Es gibt keinen, auch und gerade nicht in verantwortlicher Position, keinen, der im Umgang mit anderen ständig gefordert ist, der nicht Fehler macht. Und das bereinigt die Atmosphäre, wenn ich das eingestehe. Das ist ganz wichtig an diesem Punkt. Und dann das Letzte, den anderen ernst nehmen. Das heißt, dass ich eine Gesamtverantwortung für ihn wahrnehme. Sicher wird eine Entlassung, die aus betrieblichen Gründen dringend notwendig ist und sicher nicht den wertvollsten Mitarbeiter als ersten trifft. Sie wird für den, der entlassen wird und den ich entlassen muss, dadurch nicht gegenstandslos, wenn ich ihn ernst nehme, aber sie lässt ihn als Person ganz. Das ist was Wichtiges. Als Person ganz. Dass ich das ihm gegenüber ausdrücke und begründe in einem persönlichen, ausführlichen Gespräch. Dass ich ihm sogar begründe, warum er und nicht andere. Das mag ihn im Augenblick verletzen, aber lässt ihn als Person ganz. Und wenn das noch gekoppelt ist mit dieser Aussage, das heißt nicht, dass du völlig für uns abgeschrieben bist, sondern wir kennen auch ihre Stärken und Begabungen, aber sie sind bei uns jetzt nicht einsetzbar. Ist ganz wichtig in diesem heute so bitterschweren Vorgang, den anderen als Person unangetastet zu lassen. Das heißt Fürsorgeverantwortung. Ihn nicht verletzen, zur Schnecke machen, kaputt machen, sondern auch bei der geforderten, vielleicht rigorosen Maßnahme, ihn in seiner Person intakt lassen. Das ist dieser Vorgang, von dem wir ausgegangen sind. Die Liebe, auch von der Nächstenliebe, sie sei durchsichtig. Durchsichtig. Ich habe mir sagen lassen, ich selber musste das nie und habe das nie für mich gebraucht, dass es heute im Geschäftsleben so ist, dass wenn einer ein Zeugnis braucht, so von seinem Chef ein Zeugnis, dass da sogar der Usus besteht, grundsätzlich nicht Schlechtes hineinzuschreiben. Sondern, dass man da neben und bei den gebrauchten Formulierungen der Fachmann sofort weiß, wo die Schwachpunkte liegen. Das ist ein fieser Trick. Ist nicht gut. Wenn da nur gelobt wird, aber im Grund wird abqualifiziert. Was ist das für eine Heuchelei? Ich musste nur veramtliche Zeugnisse schreiben für diverse Gelegenheiten und habe mich immer bemüht, diese Zeugnisse ganz ungeschminkt und ehrlich zu schreiben und sie dem Betreffenden auch zu geben. Zu sagen, so schätze ich das ein. Das ist meine Ansicht. Und wenn du nicht mit einig bist oder wenn sie nicht mit einig sind, wir können noch mal drüber reden. Ich lerne sie gern besser kennen. Aber anders kann ich das jetzt gerade nicht schreiben. Da einer kommt und sagt, der braucht das für die Zulassung zum Theologiestudium, dann schreibe ich rein, ich kenne diesen jungen Mann nicht, ich habe mit Erstaunen erfahren, er wohnt in meiner Gemeinde, war noch nie in der Kirche. Bezweifle, dass er ein Pfarrer werden kann.
und dann gebe ich ihm das Zeugnis. Wird er puderrot und dann kommen wir ins Gespräch. In dem Fall konnte ich noch einen Nachsatz zu diesem Zeugnis hinzufügen, einen positiven. Aber das ist ja schon schwierig. Da wird der andere in seiner Person und Würde verletzt bei diesen Vorgängen. Durchsichtig bleiben, auch und gerade im Betriebsleben. Sechste Überschrift, wir wollen eilen. Die Nächstenliebe behandelt den Nächsten gerecht. Wir sind jetzt an der Praxis. Die Nächstenliebe behandelt den Nächsten gerecht. Es ist was anderes wie die brüderliche Liebe. Das heißt, für unseren Umgang mit dem anderen gelten auf jeden Fall die zweite Tafel der Gebote. An dem kann das konkret festgemacht werden. Es geht jetzt nicht um die Gerechtigkeit aus Gnaden, sondern es geht um die geübte Gerechtigkeit im Umgang miteinander. Und das ist die zweite Tafel der Gebote. Wir sollten auch einmal das mitbedenken. Als Jesus gefragt wird und antwortet mit der Aufforderung, du sollst lieben, da ist dieses Gebot die Zusammenfassung der 10 Gebote. Der 10 Gebote. Du sollst lieben Gott, das fasst die erste Tafel des Gesetzes zusammen, vom 1. bis 3. Gebot, und deinen Nächsten, das ist die zweite Tafel der Gesetze. Das ist das Minimum, was wir im äußeren Umgang miteinander einhalten. Die missionarische Komponente ist das Maximum. Jetzt sind wir beim Minimum. Wir behandeln den anderen, der uns anvertraut ist, untergeben oder übergeordnet, wenigstens gerecht. Das heißt, dass du sollst lieben. Das meine nicht, dass ich jeden Morgen, wenn ich in den Betrieb komme, meine Abteilung reihenweise umarme. Das kann in der Bruderschaft vielleicht sein. Sondern das heißt, dass ich gerecht mit ihnen umgehe, gerecht handle. Das ist gar nicht so einfach, wie sich das anhört. Das 5. Gebot, gerecht zu leben, du sollst nicht töten. Das Gebot ist nicht schon gehalten, wenn ich dem anderen nicht mit dem Messer nachgehe. Sondern gerecht handeln heißt, das Gebot hat einen positiven Zweck. Der Luther-Erklärung zu den Geboten kommt das ganz deutlich heraus. Gerade das 5. Du sollst nicht töten, was ist das? 1. Tafel, wir sollen Gott fürchten und lieben. Dass wir unserem Nächsten an seinem Leib und Leben keinen Schaden noch Leid tun. Jetzt ist das Gebot einmal negativ gehalten. Das wär's eigentlich. Aber Luther macht weiter. Sondern ihm helfen und ihn fördern in alle Nöten und Gefahren. Das heißt, die zweite Tafel der Gebote sind für unser gerechtes Handeln Wege zur geübten Liebe. Nicht nur Abgrenzungen, sondern Eröffnungen. Sondern ihm helfen und ihn fördern in alle Nöten und Gefahren. Beispiel in einem Großbetrieb, das hat mich sehr beeindruckt. Beim Besuch beim Gemeindeglied stellte ich fest, dass er wirklich erhebliche Schwierigkeiten hat. Die hängen gar nicht mit dem Betrieb zusammen, sondern die liegen in seinem persönlichen Bereich. Und dann erfahre ich so nebenbei, dass der Betrieb ein ausdrücklich Fürsorgerinnen, Sozialarbeiter und Sozialarbeiter, beides Arbeiterinnen und Arbeiter, angestellt hat, die solchen Fällen nachgehen. Das ist eine positive Linie. Man muss das auch einmal sehen. Ich habe das erlebt, wie ein Hauptabteilungsleiter in einer großen Firma sich gemüht hat über ein halbes Jahr mit einem Alkoholiker. Nicht einfach abgeschrieben, sondern positive Ermöglichung. Wie schnell schreibe ich den anderen ab, sondern ihm helfen und ihn fördern in alle Nöten und Gefahren. Das ist gerechtes Handeln. Es ist nicht einfach, gerecht zu handeln im Umkreis des Gebotes, du sollst nicht stehlen. Da geht es zum Beispiel um die ganze Frage des gerechten Lohnes. Ich bin ja da nicht sehr versiert, aber ich habe das
das hat mich deprimiert, ein Stück weit. Es wurde so getan in der Presse und in allen Verlautbarungen, die ich in Rundfunk und Fernsehen gehört habe, von den Arbeitgebern, wenn die 40-Stunden-Woche aufgegeben wird, dann bricht die ganze Wirtschaft zusammen. Dann geht's uns wie im Kongo. So hat es ausgesehen, die Argumentation. Und heute, da läuft das weiter mit einer 38,5-Stunden-Woche. Und die anderen haben genauso getan. Was haben die Gewerkschaften für Argumente gehabt, warum eine 35-Stunden-Woche sein muss und dass die Arbeitslosigkeit, was weiß ich, wie schnell, wie weit abnimmt und alles. Das waren keine gerechten Argumente. Das waren weithin ideologische Argumente, die wir gehört haben da. Dann fängt das Jammern an. Oder dann geht's wie im Kongo. Warten wir's ab. Gibt noch keine Erfahrung, aber ist ganz ruhig geworden drüber. Ich höre heute nichts mehr. Die Runde ist ausgestattet. Genauso ist es, da beschließt ein Kabinett eine Nullrunde. Als ich damals die Begründung gehört habe, ich wäre am liebsten nach Bonn und hätte noch was von meinem Gehalt angeboten, um den Staat mitzuretten. Das war unverzichtbar, die Nullrunde. Jetzt beginnen die Tarifverhandlungen und ich glaube, was bieten Sie? 2,8% gleich am Anfang. Wir sind, die Gerechtigkeit bleibt auf der Strecke, wo die Ideologie einbricht. Egal welche Ideologie das ist. Es geht hier bei der Frage, du sollst nicht stehlen, auch und gerade um die Frage des gerechten Lohnes, der gerechten Arbeitszeit und all diese Dinge. Die sind nicht einfach. Die bedeuten ein Mühen miteinander. Aber was das heute so schwer macht, auch in unserem Staat, sind diese ideologischen Überformungen und Überfremdungen. Die Argumente werden hergebetet, 100-mal die gleichen und gar nicht mehr auf den Wirklichkeits- und Sachgehalt überprüft. Das gilt nicht nur für den Bereich der Wirtschaft, das gilt für den ganzen Bereich der Politik. Zum Beispiel der Friedensdiskussion und was weiß ich alles. Da zählen keine Argumente mehr, sondern da zählt jetzt heute Abend, wenn Sie das sehen wollen, oder morgen ist das, wie lang jetzt die Menschenkette wirklich war. Heute wird doch ein in Stuttgart gemacht. Das wäre ein großer Schlag für die Friedensbewegung, wenn sie nur 5 Kilometer lang wäre. Angekündigt sind 17 Kilometer. Schlagendes Argument wäre, wenn sie 22 lang wäre. Das sind keine gerechten Argumente mehr. Die Nächstenliebe behandelt den anderen gerecht. Du sollst kein falsches Zeugnis reden. Der Mitarbeiter muss wissen, wo er dran ist. Ich habe das eine Beispiel mit den Zeugnissen, die man bekommen soll, schon genannt. Es war bei uns in der Volksschule gerechter. Da stand auch, den ersten 2 Halbjahren oder im ersten Halbjahr bekam man kein Notenzeugnis, sondern da standen so Sätze drin. Aber die waren schon deftig bei manchen. Da hat's Hosenspannes gegeben, wenn man das Zeugnis heimbrachte. Da stand drin, er ist ein wilder Junge und kaum zu bändigen. Ich habe damals auch von meinem Vater 2 kräftige Ohrfeigen völlig ungerechtfertigt bekommen. Denn bei mir stand als Satz drin, das weiß ich heute noch, er liest und spricht mit Ausdruck. Und mein Vater hat mich gepackt und gesagt, was sagst du für Ausdrücke? Bis wir das dann klargestellt haben, was das heißt. Wenn wir die Konsequenz aus dem ziehen, jedes Christuszeugnis wird ohne solche praktisch geübte Gerechtigkeit von der 2. Tafel der Gebote her unglaubwürdig. Vertrauen entsteht aus der Durchsichtigkeit meines Handelns. Man darf mich sehen und beurteilen. Ich habe nichts zu verbergen. Das gilt auch und gerade wie im Bereich der Gemeinde, in der brüderlichen Liebe, in der Nächstenliebe. Was diese Diskussion in dieser Woche, diesen hochgestellten Politiker, dessen Rücktritt gefordert wird, so schwierig macht, ist die Frage, darf man wirklich alles sehen? Darf man das alles sehen? Da geht es jetzt um finanzielle Fragen. Ist jetzt wirklich alles offengelegt oder kommt die nächste Rate, was da noch alles war? Das Vertrauen in unseren Staat zerbricht an solchen Stellen. Das zerbricht. Wenn man nicht alles sehen darf. Wenn selbst eine große Bundestagsfraktion erst 10 Jahre danach erfährt, was sie gezahlt hat, da durfte man offensichtlich nicht alles sehen. Ob das justiziabel ist oder nicht, steht auf einem völlig anderen Blatt. Es geht auch jetzt nicht gegen diesen Mann, sondern es geht um die Frage, ob man alles sehen darf. Ich war einmal auf einer Reise, hatte ich eine Finanzfachbeamtin dabei, die ist im Finanzamt gewesen. Da habe ich sie so ein bisschen gefragt, wie das ist mit den Steuererklärungen. Dann hat sie gesagt, ja, wissen Sie, wenn die Steuererklärungen von Pfarrern kommen, da schaue ich aus Interesse besonders genau. Meine Kolleginnen, so hat sie gesagt, die machen das so, die erledigen das schnell, denn sie sagen, ein Pfarrer ist ehrlich. Auch ein Vertrauensvorschuss. Ich habe mir dann überlegt, darf man bei meinem Lohnsteuerjahresausgleich, kann man da alles sehen? Habe ich zum Beispiel in dem Bereich gläserne Taschen? Das ist ein biblischer, konkreter Schritt. Paulus sagt, Steuer, wem Steuer gebührt. Darf man in unserem Geschäftsgebaren alles sehen? Das ist sicher eine ganz schwere Frage. Eine ganz schwere Frage. Hat der Geschäftsmann, ich habe kürzlich in einem Heft von, es gibt glaube ich, wie heißt das, Christ und Geschäftsmann, gibt es noch eine? Geschäftsmann und Christ, da habe ich so einen lapidaren Satz gelesen von einem, der hat gesagt, aus allen Bereichen unserer Wirtschaft, wo man ohne betrügerische Dinge nicht durchkommt, ziehe ich mich zurück. Ich habe mich gefragt, nach meiner schlichten Erfahrung im Gespräch mit manchem Geschäftsmann, auf welchem Zweig er denn tätig ist. Schwer heute. Schwer. Nicht einfach. Das stellt sicher ganz arg oft vor große Konflikte. Vor große Konflikte. Am lieben Zeller Brüdertag, als die Brüder versammelt waren, habe ich dieses Thema angesprochen, da sind nachher viele gekommen und gesagt, genau das sind Punkte, an denen wir täglich leiden. Die Fragen geht es. Dass ich zum Beispiel als Architekt keinen Auftrag kriege, wenn da nicht gewisse Sonderleistungen, über die man nicht spricht, vorher abgesprochen werden. Dass es heute ganz arg schwer ist, eine Vertretung für irgendwelche Firmen zu führen, ohne dass man solche Grauzonen mit annimmt. Wie viel Grauzonen verkraften wir denn? Ich habe das denken müssen, jetzt ohne Wertung der Systeme oder das alles. Die Christen in der Sowjetunion haben es an einem Punkt hier leichter. Gell, die kommen erst überhaupt nicht hinein in Führungspositionen. Die sind von vornherein, stößt sie das System aus. Ich denke an diesen jungen Mann, der an der chinesischen Grenze, Leiter der Jugendarbeit dieser großen deutsch-russischen Gemeinde, gelernter Physiker mit glänzenden Zeugnissen, hat sich bekannt als Gläubiger, jetzt arbeitet er als letzter Hilfsarbeiter in der untersten Lohngruppe. Und selbst da, sagt er, ist er nur geduldet. Haben es Christen dort einfacher. Unsere Gefährdung als Christen, als Leute Jesu, ist vom Satan mit viel List vorgetragen an dem Punkt, dass er uns einbindet und uns das Bewusstsein für die Grauzonen nimmt. Unter der Überschrift, das tut doch jeder, ist gang und gäbe. Gerecht handeln. Sicher haben Sie da eine Unmenge Beispiele dafür. Und sicher weiß jeder von Ihnen, wie oft das vor wichtigste Entscheidungen stellt. Darf ich nur eine einzige Linie noch dazu sagen, zu diesem Punkt. Werden Sie für sich selber ganz arg aufmerksam, wenn Ihnen solche Entscheidungen zwischen dem, was Ihnen Ihr Gewissen sagt, und dem, was Usus ist, wenn diese Entscheidung Ihnen so gewichtig erscheint, dass das Wohl und Weh davon abhängt. Das hängt nie davon ab. Es hängt nie davon ab. Sondern Satan macht diese Entscheidung so schwergewichtig, um uns zu einer bestimmten Entscheidung für diese Grauzone zu nötigen. Es gehört oft Mut dazu, Entscheidung für die Gerechtigkeit, fürs gerechte Handeln zu treffen. Aber es liegt ein Segen darauf. Es ist die Zusage des Herrn. Und zwar nicht irgendwie, darf ich es einmal so sagen, keine christliche Zusage, sondern eine ganz allgemeine Zusage. So heißt es durch das ganze Gesetzbuch. Wer diese meine Gebote tut und hält, der wird leben. Und da geht es zunächst gar nicht ums ewige Leben. Da geht es ums Leben. Das irdische Leben. Gott segnet gerechtes Handeln. Da wird unser Vertrauen oft erprobt. Gerecht handeln. Letzte Überschrift, kurzer Punkt noch. Eigentlich der wichtigste, aber wir reißen das nur an, weil das führt nun in die persönliche Dimension eines jeden. Die Nächstenliebe führt auf den Weg der Selbstaufgabe. Nächstenliebe ist nichts anderes als das, was der Herr sagt in der Bergpredigt. Ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Nächstenliebe als Salzleben, das heißt sich selber in seiner Existenz aufgeben. Salz durchsalzt. Licht durchleuchtet. So wird das Licht und Salz sein verwirklicht. Gelebte Nächstenliebe hat letztlich die Konsequenz, dass ich mich selber hergeben kann. Das bedeutet etwas. Auch wieder in den ganz konkreten Schritten. Nicht einfach, wenn einen die Termine drängen, darf ich es am schlichten Beispiel sagen, zuzuhören. Nicht einfach. Wenn mir schon tausend und ein andere Pläne durch den Kopf gehen, zuhören! Zeit nehmen! Das Nächstenliebe, da gebe ich meine Interessen ein ganzes Stück weit auf. Wir wollen Gott darum bitten, dass wir neu dazu finden, zu diesem Umgang miteinander, der fruchtbar ist. Amen.